Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen am heutigen Ostermontag, einem Tag, an dem mit der Crew der Artemis II Mondmission Menschen so weit entfernt von der Erde wie niemals zuvor gekommen sind. Mehr zu diesem Rekord zum Ende der Sendung. Wir beginnen aber damit, wie weit entfernt der Iran und die USA voneinander noch sind, einen Ausweg aus dem Krieg am Persischen Golf zu finden. Vor Ablauf der von ihm selbst gesetzten Frist morgen Nacht legte US-Präsident Donald Trump nochmal nach und drohte mit der, Zitat, völligen Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke des Landes, sollte der Iran die Meerenge von Hormuz nicht freigeben. Das Regime in Teheran lehnte das Ultimatum genauso wie einen pakistanischen Vermittlungsvorschlag ab. Einzelheiten von Gudrun Engel.
Das Ostereierrollen im Garten des Weißen Hauses. Seit fast 150 Jahren eine innig geliebte Tradition in der US-Hauptstadt. The Bunny is the Boss. Dem Hasen müssen sich heute alle unterordnen, alle, auch der US-Präsident. Obwohl der nur schwer an sich halten kann, gleich dreimal spricht er über den Iran statt über Eier. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mir das Öl holen. Es ist zum Greifen nah, dagegen können sie nichts ausrichten. Aber das amerikanische Volk möchte, dass wir unsere Jungs nach Hause holen. Offenbar weiß der US-Präsident um die geringe Beliebtheit des Einsatzes. Bei der Pressekonferenz am Nachmittag ist er voll des Lobes für das Militär und droht Iran weiter. Wir haben einen Plan, der auf der Stärke unseres Militärs basiert. Bis morgen um Mitternacht wird jede Brücke im Iran zerstört sein. Jedes Kraftwerk im Iran wird außer Betrieb sein, in Flammen stehen, explodieren und nie wieder genutzt werden können. Innerhalb von 4 Stunden, wenn wir das so wollen, eine vollständige Zerstörung. Fast 1,5 Stunden spricht Trump, wieder mit einigen überraschenden Wendungen. Wir machen das nicht, um das Regime zu stürzen, sagt er, obwohl er genau diesen Regimewechsel bislang als Kriegsgrund angeführt hat.
Und dazu Gudrun Engel jetzt live aus Washington. Gudrun, wie ist diese erneute verbale Eskalation heute bei der Pressekonferenz zu deuten?
Ja, es zeigt, dass die Nerven zusehends blank liegen bei Donald Trump. Denn bereits gestern hat er ja schon ein schriftliches Statement abgesetzt, wo er ziemlich daneben gegriffen hat in einer Wortwahl, die hier im amerikanischen Fernsehen zum einen geschwärzt und zum anderen gepiepst wird, damit das nicht übertragen wird. Jetzt hat er heute noch mal nachgelegt in dieser Pressekonferenz in einer Dimension, die sogar für uns Beobachter überraschend ist. Es zeigt also tatsächlich, dass Donald Trump nur den Weg nach vorne kennt und sagt, er muss noch mehr Druck ausüben auf Iran, weil es da offenbar bei den Verhandlungen und bei den Gesprächen überhaupt nicht vorangeht, jedenfalls nicht so, wie er sich das vorstellt.
Trumps Ungeduld traf heute aber nicht nur den Iran.
Ja, das war tatsächlich eine Art Generalabrechnung in dieser Pressekonferenz. Er hat auch über alle anderen Länder gesprochen, die den USA nicht zu Hilfe gekommen seien in diesem Krieg. Nicht, dass die USA um Hilfe gebeten hätten und sie hätten auch gar keine Hilfe nötig. Trotzdem sei er sehr enttäuscht von Australien, von Japan, von Südkorea, von der gesamten Europäischen Union, insbesondere von der NATO. Er hat auch wieder angedeutet, dass er mit der NATO eigentlich so gut wie abgeschlossen hat. Er hat auch gesagt, natürlich NATO-Generalsekretär Rutte kommt jetzt wieder hierher nach Washington, schon übermorgen, um mit ihm über die NATO zu sprechen. Aber mit der NATO sei er eigentlich fertig. Das beherrschende Thema ist jetzt hier erstmal Iran und das Ultimatum, das ja in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch abläuft. Und dazu hat er ja sehr klare Worte gefunden, nämlich er würde den Iran im Zweifel in Staub und Asche bomben.
Gudrun, vielen Dank nach Washington. Ja, der Iran gibt sich aber von Trumps Ultimatum unbeeindruckt. Offenbar ist man in Teheran überzeugt, mit der faktischen Sperrung der Straße von Hormuz einen wirksamen Hebel gefunden zu haben. Und auch den pakistanischen Vermittlungsversuch, der zunächst erstmal eine 45-tägige Waffenruhe vorsah, wies das iranische Regime zurück. Es wolle vielmehr gleich ein komplettes und dauerhaftes Ende des Krieges. Und so ist es vor allem die Zivilbevölkerung, die mit bangen Blicken auf Trumps Ultimatum blickt und darauf, welche Folgen ein Verstreichen für sie haben könnte. Katharina Willinger berichtet.
Für ihren Hund Kiko muss Sepide kurz vor die Tür. Doch auch im Park mitten in Teheran kreisen ihre Gedanken um den Krieg. Die 45-Jährige ist Lehrerin an einer Privatschule. Momentan ist die geschlossen. Zu Beginn des Krieges habe ich wie eine Verrückte die meiste Zeit mit Kochen verbracht, um mich abzulenken. Aber nach einer Weile war ich nur noch deprimiert und habe gar nichts mehr gemacht. Die meiste Zeit verbringt CPD in ihrer kleinen Kellerwohnung, verfolgt von dort die Nachrichten, soweit das noch geht. Denn seit Kriegsbeginn hat das Regime das Internet weitgehend abgestellt. Täglich gibt es Angriffe auf Teheran und andere Städte. Sie gelten vor allem Einrichtungen und Vertretern des Regimes. So meldet die Revolutionsgarde heute den Tod ihres Geheimdienstchefs. Israel bestätigt dessen Tötung. Doch immer wieder sterben bei Angriffen wie hier in Teheran auch Zivilisten. Unter ihnen inzwischen mehr als 200 Kinder, so das Menschenrechtsnetzwerk HRANA. Das sei das Schlimmste für sie und ihr Umfeld, erzählt Lehrerin Sepide. Auch für diejenigen, die den Krieg als einzigen Ausweg gegen das Regime sehen. Ich sehe, wie die Zweifel größer werden. Viele glauben mittlerweile, dass für uns Menschen im Iran am Ende nichts Gutes herauskommen wird. Weiterhin verfolgt das Regime Kritiker im Land. Auch Hinrichtungen sind an der Tagesordnung, unter ihnen auch Teilnehmer der Proteste im Januar. Nach außen hin unbeeindruckt zeigt sich das Regime bisher auch, was Verhandlungen mit den USA angeht. Das iranische Außenministerium bestätigt heute einen Vorschlag, über eine 45-tägige Waffenruhe erhalten zu haben. Man wolle allerdings nur über ein komplettes Kriegsende verhandeln, mit eigenen Forderungen. Darunter Zahlungen für Kriegsschäden und eine Aufhebung der Sanktionen. Sepide macht sich Sorgen, dass Drohungen wie die von US-Präsident Trump, den Iran in die Steinzeit zurückzubomben, nun eintreten. Ich werde sehr wütend, wenn ich das lese, weil ich das Gefühl habe, dass er damit nicht nur der Regierung der Islamischen Republik droht, sondern auch uns Menschen im Land meint, auf eine herablassende Weise. Die Ungewissheit über das, was noch kommt, macht Sepide und vielen anderen Iranern große Sorgen.
Und dazu jetzt Katharina Willinger, die aus Istanbul über den Iran für uns berichtet. Katharina, sollte Trump seiner heutigen Drohung von massiver Zerstörung von iranischer Infrastruktur wahrmachen, ist überhaupt abzuschätzen, was das für die iranische Zivilbevölkerung wirklich bedeuten würde?
Also ich glaube, man muss sich noch mal vor Augen führen, was der US-Präsident da gerade tatsächlich gesagt hat. Er hat ja nicht nur von der Zerstörung von ziviler Infrastruktur gesprochen, er hat ja wortwörtlich auch gesagt, dass man den ganzen Iran innerhalb von wenigen Stunden auslöschen könnte. Das sind solche Drohungen, die man am iranischen Regime zu Recht seit vielen, vielen Jahren kritisiert, denn Teheran droht ja unter anderem Israel mit Zerstörung und Auslöschung. Für die Menschen im Iran, wir haben es gerade im Beitrag gehört, wie Sepide, bedeutet das noch mehr Ängste, noch mehr Sorgen in einer Situation, wo sie sowieso seit 5 Wochen relativ schutzlos auch diesen Angriffen ausgesetzt sind. Es gibt ja keine Schutzbunker, es gibt keinen Raketenalarm, anders als in Israel. Man befindet sich seit vielen Jahren in einem Land, das wirtschaftlich tief in der Krise steckt, das die Menschenrechte mit Füßen tritt, und jetzt dazu kommt dieser Krieg noch on top. Also viele machen sich da große Sorgen, große Ängste, was das für sie in den nächsten Tagen und vielleicht Wochen bedeuten könnte.
Und die Vermittlungsbemühungen, etwa durch Pakistan, wie schätzt du es ein? Welche Chancen gibt das iranische Regime dem eigentlich noch?
Naja, das Regime hat jetzt mehrmals klargemacht, auch heute wieder, dass man gar nicht über eine Waffenruhe sprechen will, sondern über ein komplettes Ende des Kriegs. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass, um so eine Waffenruhe zu erreichen, erst einmal die Straße von Hormuz geöffnet werden müsste. Das möchte das Regime nicht. Das ist das größte Druckmittel, das es aktuell vor allen Dingen ja auch gegen die Amerikaner noch in der Hand hält. Und deswegen glaube ich, dass man sich auf diesem Weg der Verhandlungen gerade nicht treffen wird, zumal ja das Zeitfenster denkbar eng ist. Wir reden ja jetzt nicht mehr von mehreren Tagen oder Wochen, wir reden ja jetzt tatsächlich von 24, vielleicht 36 Stunden, wo Donald Trump am Ende seine Drohung, den Iran in Schutt und Asche bomben zu können, tatsächlich wahrmacht vielleicht.
Katharina, vielen Dank für die Informationen nach Istanbul. Von Berlin nach Zürich in die Schweiz zu fliegen, das ist heute quasi eine Selbstverständlichkeit. Heute vor genau 100 Jahren aber, also am 6. April 1926, da war es eine aufsehenerregende Premiere. Und zwar für den ersten Linienflug einer Lufthansa-Maschine überhaupt. Gerade mal eine Handvoll Passagiere ging damals an Bord einer Maschine, die noch ganz anders aussah. Nur der Name und das Kranich-Logo haben sich bis heute nicht wesentlich verändert. Der erste Flug der Lufthansa war auch der Start in eine wechselhafte Geschichte des deutschen Traums vom Fliegen. Anke Hahn und Jacqueline Pivon.
Eine Wasserfontäne zum Jubiläum, so begrüßt die Lufthansa am Hauptstadtflughafen BER zwei Flieger mit besonderer Jubiläumslackierung, einem weißen Kranich in XXL-Format. Zum Geburtstag blickt die Airline zurück auf eine lange und bewegte Geschichte.
Die Lufthansa hat unfassbar viele Krisen erlebt. Sie ist dadurch stärker geworden, sie hat sich weiterentwickelt und ist aus jeder Krise immer wieder erfolgreich rausgekommen.
Die Lufthansa entstand 1926 durch einen Zusammenschluss von Junkers Luftverkehr und Deutscher Aero-Lloyd. Vor 100 Jahren war Fliegen nur etwas für besonders mutige und sehr wohlhabende Menschen. Nur wenige Passagiere erlebten damals den Jungfernflug von Berlin nach Zürich. Schon bald wurde auch Langstrecke geflogen. Später nutzten die Nationalsozialisten die Airline für ihre Zwecke. Ein Erbe, zu dem sich die heutige Lufthansa erst jetzt zum Jubiläum klar bekennt.
Die Lufthansa war ganz klar Teil der NS-Geschichte. Wir waren Teil des Regimes. Es wurden damals auch Zwangsarbeiter eingesetzt und auch militärisch wurde Lufthansa genutzt.
Nach Kriegsende wird diese Lufthansa aufgelöst. Erst 10 Jahre später, 1955, war die Neugründung möglich. 1997 wird der Staatskonzern vollständig privatisiert, gründet das erste globale Luftfahrtbündnis, die Star Alliance, mit und kauft immer mehr europäische Fluggesellschaften auf. Immer wieder hat die Airline neben finanziellen Erfolgen auch mit heftigen Turbulenzen zu kämpfen. In der Corona-Krise fliegt kaum noch jemand. Der Konzern muss mit 3,5 Milliarden Euro vom Bund gestützt werden und zahlt später alles zurück. Aktuell bringt der Iran-Krieg Deutschlands größte Airline in Bedrängnis.
Na, ganz aktuell betrifft es uns natürlich im Mittleren Osten. Wir können dort momentan nicht hinfliegen und wir hoffen sehr, dass dieser Konflikt und dieser Krieg bald beendet wird, damit wieder Normalität eintrifft.
Strategisch sei die Lufthansa gut aufgestellt, sagen Luftfahrtexperten. Die Airline stehe aber auch vor neuen Aufgaben.
Wir brauchen Luftfahrt weltweit, aber es muss der Umstieg auf erneuerbare Energien, das heißt auf Treibstoffe, die aus erneuerbaren Energien gewonnen werden, der muss gelingen. Aber das braucht noch viel und das braucht viel Energie, die im Augenblick, aber so wie ich das sehe, ein bisschen fehlt.
Auf dem Weg in die Zukunft gibt es also immer neue Herausforderungen für die Airline mit dem weißen Kranich.
Über die Feiertage wurden wieder unzählige Ostereier gefunden und verspeist, viele aus Schokolade oder Marzipan, aber wohl auch einige echte Eier. Die naheliegendste Nahrungsquelle für Protein, das nicht umsonst auch Eiweiß genannt wird. Doch auch Linsen, Thunfisch oder Quark liefern Proteine, die für unser Leben praktisch so wichtig sind wie die Atmung. Schaut man jedoch in die Regale der Supermärkte, reicht es vielen offenbar nicht, zu Ostern mal ein Ei mehr zu essen. Das Angebot von High-Protein-Nahrung scheint fast täglich zuzunehmen. Pudding, Shakes, Pulver, sogar Pizza mit Eiweiß Plus wird angeboten. Aber was taugen die Superkraftgeber? Monika Hünger berichtet.
Big Ops, rest in peace. Aslan und Johnny haben Mittagspause. Schnell noch zwischendurch Gewichte stemmen, den Körper formen, den man sich erhofft. Proteinprodukte gehören für sie dazu.
Im Freundes- und Bekanntenkreis ist eigentlich mit jedem Training oder jeder, der zum Sport geht, nimmt eigentlich grundsätzlich irgendein Pulver, Proteinshake oder was auch immer ist. Es gibt ja verschiedenste Arten. Also da ist schon unumgänglich, dass man das nimmt heutzutage.
Auch Fitnessstudios kooperieren mit den Herstellern und verkaufen deren Proteinprodukte. Mischen, bis die Muckis kommen. Proteindrinks jeder Geschmacksrichtung. Ob sinnvoll oder nicht, definiert für viele Konsumenten inzwischen Social Media. Hunderte Influencer geben zum Teil im Auftrag der Hersteller Tipps, Anleitungen, Rezepte für ein optimiertes Leben. Mittlerweile für die unterschiedlichsten Zielgruppen.
Ich als Ernährungsmedizinerin finde es gar nicht so schlecht, dass es endlich bei dem Normalo auch angekommen ist. Aber wir müssen einfach schauen, was macht der Mensch damit? Nutzt er seine Chance? indem er mehr Protein, hochwertiges Protein zu sich nimmt, oder nimmt er eben in Zukunft mehr hochverarbeitete Lebensmittel zu sich. Und das ist nämlich nicht gesund.
Der Proteinbedarf kann von den meisten Menschen auch ohne Zusatzprodukte gedeckt werden. Manche Gruppen, etwa Sportler, brauchen mehr. Der Markt wächst. Dabei werden zum Teil auch als ungesund geltende Produkte mit Protein veredelt. Wunderstruktur nennen die Markensoziologen das Phänomen.
Das heißt, ich verbinde eigentlich Widersprüchlichkeiten. Ich esse vielleicht sogar etwas, was eigentlich negativ betrachtet wird, Schokolade, aber gleichzeitig wirkt es auf meinen Körper positiv. Und das ist etwas, was schließlich erklärt, warum so viele Menschen diese Produkte kaufen und so viele Unternehmen diese Produkte anbieten.
Das Sortiment wird täglich größer. Ein Milliardengeschäft, an dem viele Player verdienen. Wenn Protein beigemischt wird, steigt in der Regel auch der Preis.
Wir haben mal eine kleine Stichprobe im letzten Jahr gemacht und haben festgestellt, dass die Produkte zu 88% teurer waren als wirklich vergleichbare Produkte. Das zeigt schon, in welche Richtung das geht. Protein kann auch mehr Marge letztendlich erzeugen. Man weiß, dass Verbraucherinnen und Verbraucher bereit sind, da mehr Geld auszugeben. Und das wird natürlich gerne ausgenutzt von Herstellern, um hier ja noch mehr für ein bestimmtes Produkt verlangen zu können.
Protein, Baustoff für Muskeln, Gewebe und Hormone, wird sein Siegeszug wohl fortsetzen. In welcher Form, entscheidet der Konsument.
Die Meisterschaft so gut wie sicher in der Champions League im Halbfinale. Aber für ein mögliches Triple, da fehlt noch eins, der DFB-Pokal. Und da gingen die Frauen des FC Bayern München im heutigen Halbfinale gegen die SGS Essen als klare Favoritinnen in die Partie. Zu Recht, denn am Ende gab es einen mühelosen 4:0-Sieg. Bernd Schmelzer fasst zusammen.
Traumfinale perfekt. Die Bayern schlagen Essen und ziehen ins Endspiel gegen den VfL Wolfsburg ein. Über weite Strecken ist es ein Spaziergang für die Münchnerinnen, die nur in den ersten 20 Minuten etwas Mühe haben. Dann bereiten Franziska Kett und Julia Gwynn das Führungstor der Gastgeberinnen durch Momoko Tanikawa perfekt vor. Eine knappe halbe Stunde ist da vorbei. Der Widerstand der Außenseiterinnen beendet. Und auch in der Folge spielen ausschließlich die Titelverteidigerinnen. Topstürmerin Pernille Harder 4 Minuten vor der Pause. Und Edna Imade in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgen für den komfortablen und nie gefährdeten Vorsprung des souveränen Tabellenführers der Frauen-Bundesliga. Bayern-Trainer José Barcala, der mit seinem Team noch die Chance auf das Triple hat in dieser Saison, sieht nach dem Seitenwechsel nur noch wenig Aufregendes. Die Münchnerinnen schalten 2 bis 3 Gänge zurück. Erneut Imade sorgt mit ihrem 2. Treffer für den 4:0 Endstand. Für die Münchnerinnen ist es der 3. Finaleinzug in Folge.
Es war ein historischer Ostermontag, denn die 4-köpfige Besatzung der Mondmission Artemis II ist in ihrer Orion-Kapsel nun weiter entfernt von unserem Planeten Erde als jemals Menschen zuvor. Auf ihrem Weg, den Mond zu umrunden, knackten die 4 Astronauten den bisherigen Distanzrekord der Apollo 13 Crew aus dem Jahre 1970. In den kommenden Stunden wird die Mission die Rückseite des Mondes erkunden, bevor sie am Freitag dann zurück auf der Erde erwartet wird. Ja, und ob wir heute Nacht von der Erde aus auch den Mond sehen können, das weiß Claudia Kleinert. Claudia, wie sieht's aus?
Ja, Ingo, Chancen sind sehr, sehr gut. Wobei, was wir natürlich nicht schaffen werden, ganz sicher nicht, den Blick auf die Dark Side of the Moon. Das bleibt dann wirklich den Raumfahrern jetzt vorbehalten. Aber bei uns, sternklarer Himmel, dementsprechend gute Chancen, den Mond zu sehen. Man sieht nämlich von Deutschland über Frankreich bis Spanien eine mehr oder weniger wolkenfreie Zone heute. Hier westlich von uns auf dem Atlantik sind so ein paar Tiefdruckgebiete, auch über Portugal. Die kommen uns aber nicht näher, weder heute Morgen noch in den nächsten Tagen. Wir bleiben unter Hochdruckeinfluss. Und es kommt von Südwesten her auch wärmere Luft. Ganz so warm wie im Südwesten Frankreichs wird es bei uns nicht werden. Denn heute Sors-Osgore 33 Grad. Da bleibt es jetzt noch 2 Tage bei heißen Tagen, also 30 Grad oder mehr. Bei uns in Waldshut-Tingen 22 Grad. Aber da kann es noch auf die 23, 24 steigen. In der Nacht, beziehungsweise die nächsten Tage viel Sonnenschein, morgen und übermorgen. Donnerstag ein paar mehr Wolken. Freitag vielleicht mal eine schwache Front mit ein paar Tropfen. Aber das das Wochenende wahrscheinlich auch wieder sehr sonnig. In der Nacht gibt es ein paar Schleierwolken, Quellwolken fallen zusammen und dann ist es sternklar. Morgen verbreitet sehr sonnig. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist plus 6 bis minus 3 Grad in höher gelegenen Tälern. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von 11 Grad. An der See bei auflandigem Wind sonst 14 bis sogar 23 Grad im Breisgau. Die nächsten Tage bringen viel, viel Sonnenschein für ganz Deutschland und dazu noch ein bisschen höhere Temperaturen im Südwesten, dann sogar bis 24 Grad.
Alles dabei, Sonne, Mond und Sterne. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Und soweit die Tagesthemen zum Ende der Osterfeiertage. Hier im Ersten folgt jetzt eine Folge der Brokenwood-Krimiserie und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.